ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Estland, das gesamte Baltikum, ist ja derzeit immer wieder in den Schlagzeilen wegen der langen Grenze zu Russland und der sehr ernsten Sorge, in absehbarer Zukunft das nächste Opfer von Wladimir Putin zu sein. Darüber sprechen wir gleich auch, ein wenig zumindest. Eigentlich aber besuchen wir heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt Estland mit den Augen des Reisenden. Wir sind auf der estischen Insel Kihnu, natürlich in der Hauptstadt Tallinn, und beobachten Bären im Nationalpark Alutaguse. Wir hören davon, weil Tom Noger für uns in Estland war. Hallo Tom.
Hallo Udo.
Tom, fangen wir doch gleich mal mit den Sorgen in Estland an. Ist die Angst vor Russland, zumindest das sehr angespannte Verhältnis zum Nachbarn, im Alltag spürbar?
Also die Angst vor Russland nicht, das angespannte Verhältnis schon. Primär allerdings bei den ethnischen Russen selbst. Man spürt da Verunsicherung, die Welt ist jetzt eine andere. Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit um? Wie geht die Bevölkerungsmehrheit mit uns um? Mich erinnert das so ein bisschen an meine erste Reise als Westdeutscher in die damalige DDR, später heute die neuen Bundesländer. Da herrschten auch Befangenheit und Sprachlosigkeit. Auf beiden Seiten, denke ich.
Tja, Sprachlosigkeit. Eigentlich wollte ich ja fragen, ob es ein Gesprächsthema ist, diese Sorge. Ist es ein Gesprächsthema, kommt man gar nicht drum herum oder ist man sprachlos?
Man kommt nicht drum herum, wenn die Gespräche in die Tiefe gehen, wenn man das Leben dort wirklich kennenlernen möchte. Und zwar in unterschiedlichen Facetten. Spricht man mit Älteren, geht es irgendwann um die Zeiten, als Estland Teil der Sowjetunion war. Manchmal übrigens auch verklärend. Und bei Jüngeren dagegen ist der Schock über den russischen Überfall auf die Ukraine immer wieder Thema.
Jetzt sind wir ja gleich mit der Bedrohung gestartet. Kannst du denn trotzdem guten Gewissens empfehlen, nach Estland zu reisen?
Absolut. Tolles Land, einfach zu bereisen, relativ klein, also keine Entfernungen, viel Geschichte, kulinarisch interessant, landschaftlich sehr, sehr reizvoll und politisch lehrreich, weil einem sehr direkt klar wird, warum EU und NATO für die ehemaligen Staaten der Sowjetunion und des Warschauer Paktes so wichtig sind.
Dann lassen wir uns jetzt mal auf Estland ein. Wie bist du auf das Land gekommen? Was hat dich angezogen?
Ich fand die Kombi interessant. Ein zumindest aus deutscher Sicht wenig entdecktes Reiseland und der politische Aspekt, also eine Reise an die russische Grenze.
Wir starten ja gleich mit einem, wie ich glaube, eher ungewöhnlichen Ziel, der Insel Kihnu. Wer hat dir den Tipp gegeben?
Eine Freundin, die ist mal da gewesen und sie hat gesagt, da musst du hin.
Jetzt mit Tom Noger mit einer kleinen leeren Fähre nach Kihnu.
Die Fähre ist nicht gerade voll. Außer mir sind nur zwei Männer und eine Frau an Bord. Ich setze mich ins Bordbistro und wärme mich mit einem Kaffee auf. Die Sommer in Estland können kühl sein. Mein Ziel ist Kihnu, eine estnische Insel. Eine von nach amtlichen Angaben 2222. 19 davon sind bewohnt. Kihnu liegt im Süden Estlands im Rigaischen Meerbusen. Auf der Insel haben Frauen das Sagen. Sie gilt als letzter Hort des Matriarchats in Europa.
Das mit dem Matriarchat ist Quatsch. Ich weiß von keinem Matriarchat auf der Welt.
Mare Metas, eine Mitvierzigerin mit Hornbrille und blonden Locken.
Als Mann auf einer kleinen Insel hast du nur zwei Möglichkeiten. Du wirst Fischer oder Seemann. Unsere Männer sind Seeleute, früher auf Handels-, heute auf Kreuzfahrtschiffen. Sie sind mehrere Monate am Stück auf See. Wir Frauen mussten immer stark sein, selbstständig und alle möglichen Probleme lösen.
Ich treffe eine Mara Metas im Kihnu Kyek, einer Holzbaracke am Hafen der Insel, einer Mischung aus Tante-Emma-Laden, Kneipe und Imbiss. Mara Metas ist die gute Seele Kihnus, verheiratet, natürlich mit einem Seemann, vierfache Mutter und seit über einem Jahrzehnt die Vorsitzende einer Stiftung, deren Zweck es ist, Kihnus Kultur zu bewahren.
Wir sind eine Gemeinschaft, eine gefährdete Gemeinschaft, mit einer eigenen Kultur, mit einer eigenen Sprache, die mehr ist als ein Dialekt. Viele Worte sind ganz anders auf Estnisch. Und wir haben unsere Tracht, die Kurz. Wir weben sie in Handarbeit.
Kurz sind Röcke aus leichter Wolle, mal mit weniger, mal mit mehr Längsstreifen. Ich blicke mich um. Alle Frauen in der Holzbaracke tragen einen, auch Mare.
It's very natural to wear this skirt.
Für uns ist es normal, Kurz zu tragen, nicht nur auf Feiern, sondern auch im täglichen Leben und zu Hause. Die Grundfarbe ist meistens rot, mit Längsstreifen in schwarz, blau, grün, gelb, violett, weiß und in einem sehr hellen Rosa. Die Farben sind sehr wichtig. Alle auf Kirchno können sie lesen. Der Kurt, den ich gerade trage, hat sehr viele helle, leuchtende Farben. Damit drücke ich Glück und Zufriedenheit aus. In meinem Leben ist alles im Lot.
Zu Hause im Schrank hat sie ein Dutzend weitere Kurts, manche in anderen Grundfarben, in Blau für dunklere Zeiten, in Schwarz für traurige, etwa nach einem Todesfall. Alle haben Streifen in verschiedenen anderen Farben, mit denen sich die jeweilige Stimmung nuancieren lässt. Außerdem hat sie zu jedem Kurt eine passende Schürze. Jetzt gerade trägt sie eine rote mit mehrfarbigen Paisley-Mustern.
I'm wearing the apron because it's obligatory for me.
Auch die Schürze ist Teil unserer Tracht. Für mich als verheiratete Frau ist sie obligatorisch. Ohne Schürze würde ich signalisieren, dass es in meiner Ehe nicht zum Besten stünde, dass ich für eine neue Beziehung bereit sei und meinen Mann nicht mehr wolle.
Ich erkunde die Insel zu Fuß mit Mare Meters. Wir gehen durch lichte Kiefernwälder, über Weiden und Felder mit einfachen Bauernhäusern. Mal gelb gestrichen, mal blau, mal rot. Auch Mare wohnt mit ihrer Familie in einem solchen Haus. Daneben ein zweites, darin vier Zimmer mit Stockbetten und Etagenbad. Die Zimmer vermietet sie an Touristen. In der Saison von Juni bis Mitte September kommen 8000 Besucher auf die Insel. An den Wochenenden meist Partyvolk aus Estlands Hauptstadt Tallinn, unter der Woche Kulturreisende aus allen Teilen Europas. Sie besuchen das kleine Museum, das die Geschichte der Insel erzählt. Die orthodoxe Kirche aus dem späten 18. Jahrhundert, als Zar Nikolai I. über Kichnur herrschte und die ursprünglich evangelischen Bewohner in die russische Staatskirche eintraten. Oder sie wandern entlang der Küste, an der Schilfgürtel ein paar hundert Meter in die Ostsee hineinragen.
Wir leben hauptsächlich vom Tourismus. Das ist nicht gut, weil die Saison nur 3-4 Monate dauert. Im Sommer haben wir viel zu tun, sind oft überarbeitet. Viele machen im Sommer hier ihr Geld und leben im Winter auf dem Festland. Deshalb haben wir immer weniger Einwohner. Vor allem die Jüngeren ziehen weg, weil sie woanders normale Arbeit finden.
Wir erreichen den Leuchtturm an der Südküste Kichnurs. Wärter ist natürlich eine Frau, Sylvie Pellberg. Sylvie Pellberg ist eine Dame in den 70ern. Sie sitzt in einem Kabuff neben dem Leuchtturm und strickt. Auch sie trägt Kurt und Schürze, beides in Rot, mit Streifen und Ornamenten in hellen Farben. Der Leuchtturm ist längst automatisiert. Früher hat Sylvie Pellberg jede Nacht die Scheinwerfer oben im Turm geschwenkt.
Heute verkaufe ich nur noch Kunsthandwerk, Anhänger, Schreibblöcke, Fotobücher. Und ich kassiere den Eintritt für die Besichtigung des Leuchtturms. 2 Euro bitte.
Im Inneren des Leuchtturms windet sich eine Wendeltreppe hinauf. Der Aufstieg ist anstrengend. Mit einer atemberaubenden Aussicht bis nach Riga in Lettland als Belohnung. In der Theorie, denn der Himmel ist nicht mehr blau, sondern dunkelviolett. Es windet in Orkanstärke. Und regnet in Strömen. Raus auf die Balustrade können wir nicht, also bleiben wir unter der Kuppel. Richtung Westen bricht die Wolkendecke auf. Schemenhaft ist eine Insel zu erkennen. Saaremaa, erklärt Mare. Saaremaa ist Estlands größte Insel. Paradiesisch mit einsamen Stränden, einer Kirche aus dem späten und einer Bischofsburg aus dem frühen Mittelalter. Und doch ein Beispiel dafür, was Kichnur für Mare Meters nie werden darf. Eine Ferieninsel, auf der wohlhabende Esten die Sommerferien und die Wochenenden in ihren Datschen verbringen.
Ich möchte, dass Kichnus Sprache und die Traditionen der Insel überleben. Wenn hier keine Einheimischen mehr leben, geht das nicht. Wir brauchen Geschäftsmodelle fürs ganze Jahr, damit wir auch im Winter von etwas leben können.
Die Lösung könnte ein Windpark mit 100 Turbinen sein, der 10 Kilometer vor Kichno im Rigaischen Meerbusen entstehen wird. Und sie ist zweischneidig. Einerseits hat die UNESCO Kichno wegen dessen Traditionen als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Das könnte durch den Windpark gefährdet sein. Andererseits hat sich das estnische Parlament als Entschädigung verpflichtet, den Haushalt Kichnus 30 Jahre lang mit jährlich 1 Million Euro zu bezuschussen.
So it is opportunity for us.
Für uns ist das die Chance, etwas Neues aufzubauen. Die Gemeinde hat beschlossen, ein Pflegeheim zu bauen. Unsere Bevölkerung altert. Das Heim soll aber auch Senioren vom Festland offen stehen. Und wir denken über kollektive Fischzucht nach, weil die Ostsee hier leer gefischt ist.
Die Fischzucht wäre eine bizarre Wolte der Geschichte. Zum einen, weil der Fischfang hier schon einmal kollektiv organisiert war. Als sogenannte Kolchose, zu Sowjetzeiten als Estland zur UdSSR gehörte. Und zum Zweiten, weil die Männer dann nicht mehr zur See fahren müssten. Das wäre womöglich das Ende des Matriarchats auf Kichno, das es ja eigentlich nicht gibt.
Die kollektive Fischzucht, Rettung und Bürde. Tom, ist das doch sehr eigene Leben auf Kichno allgemeingültig, also stellvertretend für ganz Estland?
Nee, es ist die Ausnahme. Kulturen wie auf Kichno gibt es sonst in Estland nicht. Aber es ist andererseits auch ein Beispiel für die Vielfalt dieses doch recht kleinen Landes.
Wir sind ja gleich auch mit dir in Tallinn, der Hauptstadt. Mal ganz ehrlich, sollte man mit der eine Reise nicht beginnen?
Kann man so oder so sehen. Wer mit dem Flugzeug kommt, landet in Tallinn, damit beginnt die Reise automatisch dort. Mit dem Auto, etwa über Litauen und Lettland dagegen, kommt man entweder an Kichno vorbei oder man fährt über Tartu im Landesinneren. Tartu, die älteste Stadt des Baltikums, ist übrigens aktuell europäische Kulturhauptstadt.
Und ja auch eine spannende Universitätsstadt, nicht, wie ich weiß.
Ja, wunderschön. Also auch ein Tipp, dorthin zu fahren, wenn man in Estland ist.
Tom, wir steigen gleich mit dir auf den Domberg. Was macht denn Tallinn für dich aus? Was macht die Stadt spürbar zur Hauptstadt, zur Metropole des Landes?
Naja, Tallinn hat alles, was europäische Großstädte auszeichnet. Sehr viel Geschichte, auch wechselvolle Geschichte, viel historische Architektur. In dem Fall aus den Zeiten der Hanse. Das war im Mittelalter ein Handelsbund der wichtigsten Städte entlang der Ostsee und zwar über Landesgrenzen hinaus. Insofern kann man in ihr schon einen Vorläufer der EU sehen. Andererseits ist Tallinn sehr modern. Dort konzentrieren sich politische und wirtschaftliche Macht und das alles auf sehr engem Raum, im Grunde fußläufig.
Mit Tom Noger tauchen wir jetzt ein in Tallinns Geschichte.
Wir sind da auf dem Domberg. Hier war schon vor 1000 Jahren eine Burg von freien Ästen aus Holz gebaut damals. Im 13. Jahrhundert wurde ja Estland christianisiert. Damals kamen hier die Dänen an, von Süden her auch Schwertbrüderorden. Das sind die Ritter aus Westfalen vor allem.
Ich schnaufe. Der Aufstieg auf den Domberg in Estlands Hauptstadt Tallinn ist steil und anstrengend. Aber er muss sein. Weil man von oben einen fantastischen Blick hat über Tallinns Alt- und Neustadt, auf die Ostsee, die im Sonnenlicht kobaltblau erscheint. Der Domberg muss auch sein, weil er die Wiege Estlands ist. Hier bündelt sich die Geschichte des Landes, sagt Katrin Weigmar, blond, schlank, randlose Brille. Katrin ist Deutschlehrerin, Reiseführerin und vor allem in Tallinn geboren und aufgewachsen.
Die Dänen haben hier auf diesem Hügel angefangen, statt dieser hölzerne Burg schon eine steinerne Burg zu bauen. Die Bauern haben das gesehen und sagten, die dänische Stadt, auf Estnisch Danilin und Tallinn, dann heißt die Stadt heute.
Der Domberg erzählt von Tallinns Geschichte, von Fremdherrschaft durch die Dänen, den Deutschen Orden, durch Schweden und Russen. Vom Aufschwung der Stadt als Teil der Hanse, eines Handelsbundes der wichtigsten Städte an der Ostsee. von der Unabhängigkeit Estlands, der ersten zwischen den Weltkriegen und der zweiten nach dem Zerfall der UdSSR 1990. Auf dem Domberg stehen auch die wichtigsten Kirchen der Stadt. Der Dom, einst katholisch, heute protestantisch. Und ein mächtiger Bau, weiß mit purpurroten Verzierungen und 5 Zwiebeltürmen. Auf jedem von ihnen ein Kreuz mit 3 Armen, 2 waagerechten und einem schrägen. Eine russisch-orthodoxe Kirche also. In Estland leben mehr als 300.000 ethnische Russen.
Im ganzen Land sagt man keine 30%, also bei 26 oder so. Und unsere russisch sprechende Bevölkerung, dann, wer gläubig ist, wir haben entsprechend die russische Hauptkirche auf dem Domberg hier, Alexander Nevsky Kathedrale, eine ziemlich neue Kirche, also erst 1900 gebaut.
Die Kathedrale ist prachtvoll, die Ikonenwand vor dem Hauptaltar mit Blattgold verziert, die Stützpfeiler im Mittelschiff mit Wandmosaiken. In einem der beiden Seitenschiffe findet eine Messe statt, auf Russisch. Vor 20, 30 Gläubigen. Versunken stimmen sie in den liturgischen Gesang ein. Eine halbe Stunde später auf dem Schlossplatz vor der Kathedrale. Ich versuche, mit Besuchern der Messe ins Gespräch zu kommen. Wie lebt es sich als Russischstämmige in Estland, möchte ich wissen. Gerade jetzt, wo Russland seit mehr als 2 Jahren Krieg in der Ukraine führt. Katrin soll für mich übersetzen, aber niemand will reden. Das ist normal, sagt Katrin.
Mit diesen russischen Nachbarn haben wir keinen Kontakt. Die laufen weg von Kartenzaun. Die Russen hier sind nach einer Umfrage, die Hälfte sind neutral, also die wollen nicht an den Krieg denken. Dann 25% sind pro Putin und 25% gegen Putin.
Kann man neutral sein, wenn ein Land ein anderes überfällt? Und wie leben die Esten damit, dass ein Fünftel der Bevölkerung den russischen Angriffskrieg nicht ablehnt oder sogar befürwortet? Einen Krieg, der auf der Ideologie basiert, dass Russland überall sei, wo Russen leben.
An diese innere Gefahr, da haben wir keine Kraft zu denken, weil wir denken an die Gefahr, was aus Moskau herkommt. Das ist schon der nächste Punkt. Und als Normalbürger kann man nicht so denken überhaupt, sonst kann man nicht leben hier.
Rainer Sachs denkt ständig so, das ist sein Job. Sachs ist Sicherheitsexperte. Er hat den estnischen Auslandsgeheimdienst geleitet und mehrere Regierungen in Sicherheitsfragen beraten. Sachs ist Anfang 50, ein durchtrainierter Mann mit schütterem Haar. Ich treffe ihn in einem Café in Tallinns Altstadt.
It was even bigger challenge for Russian community in Estonia than for Estonians.
Für Russischstämmige ist der Krieg eine viel größere Herausforderung als für uns. Die meisten von ihnen informieren sich nur aus russischen Medien. Lange hatten sie keine Alternative. Estnisches Fernsehen in russischer Sprache gibt es erst seit Sommer 2022. Ein großes Versäumnis, das viel zu spät korrigiert wurde. Außerdem ist die russische Bevölkerung Estlands nicht so homogen, wie man denkt. Viele haben Verwandte in der Ukraine oder stammen ursprünglich von dort. Verwandte oder Freunde in der Ukraine erzählen ihnen das eine, die russischen Medien etwas anderes. Für sie ist es schwer zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht.
Vor dem Café, in dem wir sitzen, flanieren Touristen. Ich schnappe deutsche Töne auf, französische, spanische, italienische, polnische und ganz viele englische. Bykichno ist auch Tallinns Altstadt Weltkulturerbe. Die Straßen mit grobem Kopfsteinpflaster, die mittelalterliche Stadtmauer größtenteils erhalten, ebenso viele Gebäude der hanseatischen Gilden, teils aus dem frühen 15. Jahrhundert. Wo in Europa findet man das sonst noch?
Die meisten Touristen kommen aus Finnland. Die zweitmeisten sind lange aus Russland gekommen. Schon während der Covid-Pandemie sind deren Zahlen zurückgegangen. Seit Kriegsbeginn auf nahe Null gesunken. Wir spüren die ökonomischen Folgen des Kriegs sehr direkt.
Tallinn spürt die Folgen des Krieges, Tom. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt. Bist du mit Russen in Tallinn ins Gespräch gekommen?
Ich habe es versucht, wie geschildert. Und es ist das, was ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe und was auch Rainer Sachs im Übrigen sagt. Für die ethnischen Russen ist der Krieg in der Ukraine ein viel größeres Problem, weil er eben einen Loyalitätskonflikt bedeutet. Hier das Land, in dem sie leben, dessen Staatsbürger sie sind, dort das Land, dem sie kulturell verbunden sind. Auch wenn ich es bedauere, dass niemand mit mir reden wollte, ich kann es verstehen.
Wir wechseln jetzt das Thema und begeben uns tief in die Natur, in eine Waldhütte zum Bären beobachten. Tom, war das für dich eine Art Befreiung nach der Hauptstadt und vor allem den Sorgen, die dort eine Rolle spielen?
So dominant sind die Sorgen in Tallinn jetzt auch wieder nicht. Man kann dort eine gute Zeit haben, viel besichtigen, exzellent essen, ohne dass der Krieg thematisiert wird. Erst wenn man tiefer schürft, begegnet er einem. Insofern Befreiung, nee. Aber natürlich ist das raus in die Natur immer auch ein bisschen weg von der Stadt.
Bären beobachten, kannst du so eine Reise zu den Bären allen empfehlen? Oder ist es so anstrengend und die Unterkunft so schlicht, dass man wirklich gut vorbereitet sein sollte?
Anstrengend nicht, zumal es die Moorwanderung, die wir gleich erleben werden, auch in einer leichteren Version gibt. Statt ins Moor geht man dann auf Stegen übers Moor, ein paar hundert Meter weit statt etliche Kilometer. Aber klar, die Bärenhütte ist nichts für Leute, die Luxus wollen oder zumindest Komfort. Aber diese Schlichtheit ist halt der Preis dafür, Bären in freier Wildbahn zu sehen. Das kann man sonst in Europa ja nicht machen.
Mit Tom Noga und Bert Räni sind wir jetzt outdoor und ohne Luxus unterwegs.
Die Hütte steht mitten im Wald. Wände aus dickem Eichenholz, dazu ein Pultdach mit gemauertem Kamin. Bestimmt 10 Meter hoch.
Das bedeutet, das ganze Geruch von Leuten geht da hoch, in höhere Luftschichten, und die Braunbären können nicht riechen, dass die Leute irgendwo da sind. Und deshalb werden die nicht scheu dann, und dann kann man die beobachten.
Um Bären zu beobachten, bin ich hier, mit Bert Räni. Groß, bärtig, schütteres Haar. Ein Outdoor-Fanatiker und Veranstalter von Naturreisen. Hier, das ist der Nationalpark Alutaguse mit 1.500 Quadratkilometern, etwas kleiner als Hamburg, aber nur mit knapp 5.000 Einwohnern.
Wir sind Nordosten Estlands, von Tallinn 150 Kilometer östlich. Bis zum finnischen Meerbusen ist von hier etwa 50 Kilometer. Bis Russland ist von hier etwa 100 Kilometer. In Estland gibt es insgesamt 1000 Bären, und dieser Nordosten, diese Alutaguse-Gebiet, das ist Kerngebiet von der estnischen Braunbärpopulation. Und hier wohnt so etwa die Hälfte. Das bedeutet, so 400 bis 500 Braunbären sind hier im Gebiet.
In der Hütte sind die Böden mit beigefarbenem Flocati ausgelegt. Links und rechts je eine Koje mit Stockbetten. Matratzen, Schlafsäcke, Nägel an den Wänden zum Aufhängen der Kleidung. Elektrizität gibt es nicht. Fließendes Wasser auch nicht. Für die Notdurft ein Trockenklo. Die Hinterlassenschaft muss man mit Sägespänen zuschütten. Kein Geräusch und kein Geruch darf nach draußen dringen. Das würde die Bären abschrecken, sagt Bert.
1920 gab es in Estland fast keine mehr. Nicht nur Braunbären, sondern Elche, Wölfe, alles. Nur hier in Alutaguse-Gebiet haben die überlebt, diese schwierige Periode. Und jetzt gibt es überall in Estland Bären. Also die alle estnischen Braunbären sind eigentlich Bären aus Alutaguse. Und jetzt sind sie schon in Nordlettland genauso.
Die Sonne geht unter. Aber richtig dunkel wird es nicht. Es dämmert. Wir setzen uns vors Fenster der Bärenhütte. Es ist aus Plexiglas, ein schmaler Schlitz, 1,5 Meter über dem Boden. So können wir die Bären sehen, sie uns aber nicht. Wir blicken auf eine Lichtung. Am Waldrand bewegt sich etwas. Durchs Fernglas erkenne ich einen Bären. Er ist klein, mit einer Schulterhöhe von 40, 50 Zentimetern.
Das ist jetzt die junge weibliche Bär wahrscheinlich. 2, 3 Jahre alt. Ja. Bei unserer Hütte kommen auch meistens sogenannte Teenagers, also die Bären, die schon allein wohnen, aber noch nicht wirklich so sein Territorium haben.
Bert spricht mit gesenkter Stimme. Bären haben gute Ohren und noch bessere Nasen. In Alutaguse haben sie so gut wie keinen Kontakt zu Menschen, anders als in Nordamerika. Wüsste dieser Bär, dass wir hier sind, wäre er sofort weg und würde wahrscheinlich nie wiederkommen.
Braunbären werden geschlechtsfertig so ab 4, 5 Jahre alt. Ja. Die Weibchen kriegen die Jungen so ab 5. Jahr. Ja. So, dass sie geboren im Winter. Erst sind die Welpen sehr, sehr klein, 200-400 Gramm wiegen nur. Und dann Muttermilch ist sehr fettig, und dann die Säugen ganze
ganzen Winter bis zum April. Die bleiben zusammen mit Mutter für den ganzen Sommer. Dann gehen sie mit Mutter zusammen schlafen, im Winterschlaf. Dann im Mai, Ende Mai, beginnt Mutter wieder Paarungszeit. Und dann müssen die Jungen von seiner Mutter weggehen. Und dann beginnt dann selbstständige Leben.
Am nächsten Morgen steige ich in Moorschuhe. Sie sind rot, haben die Form eines Tennisschlägers, aber ohne den Griff und funktionieren wie Schneeschuhe. Rein in die Bindung, festzurren, fertig. Wir stapfen durchs Moor, querfeldein. Das ist kein Problem, sagt Bert. Woanders in Alutaguse führen Holzstege übers Moor, ein paar hundert Meter weit. Aber wir wollen tiefer hinein.
Die tunesische Fläche ist 10% ist ungefähr das Moor. Meistens sind diese Hochmooren. Hochmoor ist wie ein riesiger Schwamm. Aber Niedermoor ist so, irgendwann war ein See und jetzt sind die mit Wasserpflanzen gefüllt und ist so schlammig. Ja. Aber in Hochmoor ist Dorfmoos und das ist gefüllt mit Wasser und das ist höher als Boden daneben und Dorfmoos bindet Wasser. Der Durchschnitt in Hochmoor ist Wasser gefüllt, ist so etwa 95% ist Wasser gefüllt.
Unter unseren Füßen knarzen kleine Äste, die gerade mal ein paar Zentimeter aus dem Moosboden ragen. Das Moos gibt bei jedem Schritt nach. Ohne die Moorschuhe kämen wir hier nicht durch, sagt Bert.
Hier ist so etwa 5, 6, 7 Meter tief. Es gibt viele, viele Legenden von Mooren, dass du drauf gehst, dann bist du durch und gleich weg. Ja. Aber es ist nicht so. Wenn du richtig machst, dann kannst du immer rauskommen. Das Erste ist, du darfst nicht so stehen bleiben. Du musst dein Körpergewicht möglichst breit verbreiten und dann raus irgendwo klettern oder schwimmen oder ziehen sich.
Ich schaue mich um. Hinter uns der Wald mit der Bärenhütte, nur noch schemenhaft zu erkennen. Vor uns links und rechts eine Heidelandschaft, bis zum Horizont in allen möglichen Farben schimmernd, von blassrosa bis violett. Vereinzelt ducken sich niedrige Sträucher im Wind. Über uns ein strahlend blauer Himmel. Plötzlich ein See. Unberührt und geheimnisvoll liegt er da, gesäumt von einem lichten Kiefernwäldchen. Aus der Entfernung scheint das Wasser dunkelblau, aus der Nähe pechschwarz. Dahinter weitere Seen, kleinere und größere, getrennt nur durch schmale Moorstreifen. Vorsichtig schlängeln wir uns zwischen den Seen voran, bis zu einem noch größeren. Bestimmt einen Kilometer lang, gut 150 Meter breit. Der See ist überirdisch schön und doch ist mir mulmig. 40, 50 Kilometer von hier beginnt Russland. Ein Land, das einen Angriffskrieg führt. Das von einem Autokraten regiert wird, der alles als Russland begreift, wo Russen leben. Auch Estland mit seiner russischen Minderheit?
Ja, es war erste Zeit im Februar 2022, ja. Ein bisschen so Gefühl, so unsicher, ja. Aber hier sind auch die NATO-Truppen nicht weit von uns, sind so die britische und dänische und französische Soldaten, mehrere. Hat sich gleich gezeigt, dass hier ist NATO-Grenze, ja, und das wird geschützt hier. Und dann andere Sache auch, das kann man jetzt schon zu sehen, dass Russland nicht so mächtig ist, ja, wie es alle haben gedacht, noch vor zwei, drei Jahren, aber alle gedacht, dass Russland ist so mächtig. Also, jetzt ist kein solches Gefühl mehr.
Und jetzt reinspringen, sagt Bert. Das Wasser ist herrlich, weich, sauber und gar nicht kalt. Ein paar Schwimmzüge und weg sind alle trüben Gedanken.
Weg sind alle trüben Gedanken. Tom, Estland bereisen und dann weiter nach Litauen und Lettland. Schafft man das während eines Urlaubs?
Locker. Von Litauens Hauptstadt Vilnius nach Tallinn sind es nur 600 Kilometer. Ich habe unterwegs viele Leute kennengelernt, die sogar mit dem Auto aus Deutschland unterwegs waren. Oder Flug nach Warschau, IC nach Vilnius und von dort mit dem Mietwagen weiter. Ein Tipp, von Tallinn aus ist man in 2 Stunden mit der Fähre in Helsinki, Finnlands Hauptstadt. Das kann man also als Tagesausflug noch dranhängen.
Mit Tom Noge haben wir Estland kennengelernt, die Bären dort auch, ein bisschen von den Sorgen gehört und auch noch ein wenig vom Baltikum erfahren. Tom, ich danke dir sehr.
Sehr gerne, Udo. Auf bald.
Auf bald, Tom. Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Alexander Gerhardt, Jacqueline Bretschek und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.